Hallo und herzlich willkommen. Endlich wieder kann ich folgenden Satz sagen. Hier ist das zweite HBL-Update am Montag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Die erste Folge im neuen Jahr ab sofort jeden Montag wieder frisch auf eure Ohren. Heute mit dem Bauleiter aus Bietigheim, der Mann, der die Fäden zieht. Und zwar nicht nur im Rückraum bei der SG, sondern auch tatsächlich im Beruf. Da müssen wir drüber sprechen. Der Mann hat einen spanischen Namen, aber kommt gar nicht aus Spanien. Mehr verrät er uns jetzt. Paco Barth ist zu Gast. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurzform. Viel Spaß. Bonjour Paco, hallo.
Bonjour. Guten Abend.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin jetzt in Bietigheim und wir haben jetzt heute Mittag trainiert und jetzt daheim einfach.
Es ist, also Paco ist sehr spanisch, oder? Aber du kommst gar nicht aus Spanien.
Ich komme aus Frankreich, ja. Und Paco Barth eigentlich. Hier in Deutschland oft das als Barte ausgesprochen, aber Paco Barth, ja.
Wir nehmen Sonntagabend auf, so viel können wir schon mal verraten, kurz nach dem WM-Finale. Dänemark ist Weltmeister. War das jetzt zum Ende des Turniers für dich klar oder ist das überraschend für dich?
Nicht wirklich eine große Überraschung. Ich meine, dass Schweden ins Finale gekommen ist, das war, ich glaube, die Überraschung. Wir sind die Outsider, die wirklich einen sehr guten Handball gespielt haben, aber gegen so eine Mannschaft wie Dänemark war dann vielleicht Ende für die jüngeren Spieler aus Schweden.
Was war mit Frankreich los? Warum ist Frankreich nicht Weltmeister geworden?
Also nicht gut gespielt, wenn man sich die letzten vier Mannschaften anschaut. Ich glaube, das Schlechtere ist natürlich immer relativ, weil das bleibt ja auf sehr hohem Niveau trotzdem gut. Aber mehr Standhandball, wenig Bewegung, das haben wir den Vergleich zu den Schweden im Halbfinale gesehen. Die haben wirklich ein super Tempo gespielt und die Bälle weitergeleitet, immer wenn es sein musste. Und es hat auch bei Frankreich die Torhüterleistung etwas gefehlt, glaube ich.
Ich bin ganz ehrlich, ich habe am Anfang auf Norwegen gesetzt und dann kam gleich der erste Spieltag gegen Frankreich. Und da hat Frankreich, ja, nicht kurz einen Prozess gemacht, aber beispielsweise Quentin Mahé, ein überragendes Spiel, fantastisch. Aber hat man im Nachhinein nicht mehr so ganz gesehen? Hat er da sein Pulver schon verschossen? Woran lag's? Was glaubst du?
Ja, schwierig zu sagen. Also ich glaube, EM-Quali war gerade gegen Serbien, da haben sie sich schon sehr schwer getan. Und ja, also Gruppenphase war eigentlich nicht schlecht, wo man gedacht, auch gegen Portugal wird es schwer. Haben sie souverän gewonnen. Aber es hat Spielfluss gefehlt, glaube ich, in den letzten Spielen dann, wo es drauf ankam.
Ein Bild ist mir eben noch beim Finale im Gedächtnis geblieben, Jim Gottfriedsson, der, wie ich finde, ein tolles Turnier gespielt hat, war da an den Pfosten angelehnt, sehr, sehr traurig. War das einer der besten Spieler des Turniers?
Gottfriedsson hat so die schwedische Mannschaft angeführt und ja, ist natürlich traurig, aber es wäre auf der anderen Seite, und ich glaube, also nicht nur Gottfriedsson, sondern alle Spieler hätte es auch verdient, aber es wäre ja das Gleiche bei Dänemark. Ich meine, die haben beide Mannschaften über das ganze Turnier überragend gespielt und am Ende muss halt eine Mannschaft verlieren.
Wir gucken einmal in die zweite HBL. Normalerweise schauen wir jetzt zurück auf alle Spiele, die am Wochenende stattgefunden haben. Jetzt gab es in der vergangenen Woche zwei, unter anderem eins mit eurer Beteiligung. Ihr habt ein Nachholspiel gehabt, vergangenen Mittwoch, beim Aufsteiger bei Fürstenfeldbruck. 33-30 gewonnen. Ganz kurz mal zusammengefasst, wie zufrieden warst du mit dem Spiel?
Ich war sehr zufrieden mit dem Sieg. Ich glaube, wir haben uns schwer getan, wir hätten es einfacher machen können. Wir sind immer wieder mal auf drei Tore weg, haben es nicht geschafft, den vierten Tor zu machen. Und am Endeffekt aber trotzdem Sieg beim Aufsteiger gegen eine Mannschaft, die auch sehr gut Handball spielt. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, haben die sehr viele Spiele knapp verloren. Und wirklich eine gute kämpferische Mannschaft und deswegen mit dem Sieg im neuen Jahr super gestartet.
Was sagst du zu deiner eigenen Leistung? Ein Tor habe ich mir aufgeschrieben, 5 Assists hast du gegeben. Dann haben unsere Statistiker noch herausgefunden, einen Steal hattest du, also einmal hast du den Ball noch geklaut und einen Block.
Ja, also in der Abwehr teilweise haben wir zu viel zugelassen, wir hatten einen klaren Spielplan und haben es teilweise gut gemacht und dann eine sehr geduldige Mannschaft von Fürstenfeldbruck, wo uns vielleicht ein bisschen noch was gefehlt hat. Wie gesagt, ich bin zufrieden mit dem Sieg, mit den 2 Punkten. Mit der eigenen Leistung gibt es immer viel Puffer nach oben, glaube ich. Und genauso bei mir.
Wenn ich dir solche Zahlen jetzt sage, einen Steal, einen Block, 5 Assists, achtest du auf solche Statistiken oder beschäftigst du dich mit so etwas nicht?
Nicht wirklich. Also ich glaube, es gibt niemanden, der auf solche Statistik schaut. Es ist immer schwierig, da was rauszulesen, wie man gespielt hat oder nicht. So grundsätzlich schauen wir nicht wirklich drauf. Also können wir auf Freiwürfe schauen. Wenn man gute Abwehr spielt, dann haben wir mehr Freiwürfe, mehr gegnerische Mannschaft zu stoppen. Aber grundsätzlich wird nicht direkt auf die Statistik geachtet.
Die Statistik, die in dieser Saison für euch am schwierigsten zu interpretieren ist, ist die Tabelle. Die ist ja völlig verrückt, weil eben so viele unterschiedliche Spiele absolviert sind durch Corona. Auch bei euch. Ihr habt jetzt gerade wieder ein bisschen aufgeholt. Jetzt habt ihr 12 Spiele absolviert. Eine Zeit lang wart ihr ganz unten mit drin. Ihr hattet aber auch erst 3, 4, 5, 6 Spiele absolviert. Trotzdem, wenn man auf die Tabelle schaut, ist man immer unten drin. Was macht das mit dem Kopf? Bedeutet das, dass es schwieriger wird in den Spielen oder kann man das ausblenden?
Nee, ich glaube, die Tabelle konnten wir ausblenden. Wir waren nie wirklich in so eine richtige Drucksituation oder Krisensituation. Aber wir haben uns mehr beschäftigt mit der Art, die wir gespielt haben, weil wir hatten trotzdem ein paar Spiele, wo wir überhaupt nicht zufrieden mit unserer Leistung und auch vor allem mit unserer Einstellung waren. Und ich glaube, wir haben trotzdem gute Siege geholt und wir haben versucht, darauf aufzubauen, aber dann sind wir wieder an unsere unteren Grenzen gestoßen und daran versuchen wir zu arbeiten und nicht wirklich auf die Tabelle schauen.
Aber kann man da nicht das Ganze auch erklären, eben mit euren vielen Pausen durch Corona? Dann war man teilweise schon in der Halle und plötzlich kam ein positiver Fall und dann war wieder Quarantäne etc. Also ihr hattet ja wirklich lange Durststrecken.
Ja, natürlich, wir sind nie wirklich in ein richtiger Spielrhythmus gekommen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man Spiele nach Spiele absolvieren kann, wo man halt, wenn eine Niederlage kommt, kann man schnell wieder einen Sieg holen oder halt einen Sieg aufbauen. Und natürlich hat es uns gefehlt, ein Spiel, dann wieder 2 Wochen Pause, dann so eine Vorbereitung und dann heißt es wieder Neustart. Also es war sehr schwierig, damit umzugehen und uns wie andere Mannschaft hat es, glaube ich, sehr getroffen. Und deswegen hoffe ich, dass wir jetzt Spiele regelmäßig absolvieren können, ohne gestört zu werden durch dieses Corona.
Das hoffen wir alle und ich drücke euch dafür ganz fest die Daumen. Kann man jetzt also sagen, erstens, auch wenn ihr das Wort Neustart wahrscheinlich nicht mehr hören könntet, jetzt war es ein richtiger Neustart, jetzt hattet ihr den Break, jetzt konntet ihr euch nochmal vernünftig darauf vorbereiten und jetzt geht es erst so richtig los?
Ja, also natürlich, wir hatten eine kurze Vorbereitung, eben weil wir diese Nachholspiele haben, aber ja, also ich glaube, sind alle nach dem Urlaub wieder mit sehr viel Motivation da und der erste Sieg in Fürstenfeldbruck ist wirklich wichtig für uns, dass wir positiv weitermachen können und jetzt wollen wir nochmal in Konstanz nachlegen, oder gegen Konstanz daheim nachlegen.
Das findet am Dienstagabend statt und dann geht es am 6. Februar gleich schon weiter in Eisenach. Also jetzt geht's Schlag auf Schlag. Gab noch ein zweites Spiel unter der Woche, beziehungsweise jetzt am Wochenende gab ein zweites Spiel. Fürstenfeldbruck erneut in Aktion gewesen gegen Rimpa. 29-30 verloren. Gute Besserung müssen wir an dieser Stelle sagen an Alex Leindl. Der hat sich einen Kreuzbandriss in dem Spiel geholt. Das wünschen wir keinem. Deswegen da an dieser Stelle alles Gute. Gab nicht nur Spiele in der zweiten HBL, gab Transfers zu vermelden, gab Gerüchte zu vermelden. Dominik Mappes kehrt von Ludwigshafen zurück nach Hüttenberg. Dann Torwart Wladimir Bocic von Balingen nach Hamm im Sommer. Auch das finde ich sehr, sehr spannend. Oder Michael Schulz, der über 2 Meter große Kreisläufer von Rimpa, geht nach Dresden im Sommer. Und jetzt ein Wechsel mit sofortiger Wirkung: Junioren-Nationalspieler Julian Köster, der von Dormagen nach Gummersbach geht. Traurig noch, aus zweiter HBL-Sicht: Julius Lindskog-Andersson verlässt den VfL Lübeck-Schwartau zum Ende der Saison. Und folgendes Gerücht gab's: Yogi Bitter von Stuttgart nach Hamburg. Ja oder nein? Was glaubst du?
Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, der Barcelona steht auch im Rennen. Also was die Gerüchte so sagen, ich meine, Yogi Bitter ist ein Weltklasse-Torhüter. Wenn er nach Hamburg geht, ist es natürlich für den eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Ich glaube, der ist auch familiär dort gebunden. Aber ich glaube, wenn Barcelona anfragt, wird sich jeder Spieler auf diese Welt es überlegen, weil nebenher, dass Barcelona sportlich sehr erfolgreich ist, ist Barcelona auch eine super Stadt zu wohnen, glaube ich.
Hamburg vielleicht auch. Von den genannten Transfers, die jetzt quasi schon klar sind, inwiefern hast du die verfolgt? Hat dich da einer ganz besonders begeistert oder überrascht?
Nicht wirklich. Also ich glaube, der Bosic, der nach Ham geht, die werden jetzt mit 3 Torhüter da sein. Es ist natürlich eine sehr gute Verpflichtung für denen. Rimpa wird es vielleicht treffen, weil deren Kreislauf steht sehr im Mittelpunkt und macht auch eine sehr gute Leistung. Aber so richtig tief habe ich nicht verfolgt.
Das soll es auch erstmal mit Updates hier gewesen sein aus der zweiten HBL. Mehr Spiele gab es auch gar nicht, die wir besprechen können. Mehr Gerüchte sicherlich, aber wir wollen ja hier die Fakten auf den Tisch schauen und deswegen über dich sprechen, über Paco Barth jetzt im zweiten Teil. Was hast du neben Training im Januar noch gemacht? Wie hast du deinen Jahreswechsel beispielsweise verbracht?
Wir haben ja am 30. noch gespielt und dann war ich in meiner Heimat und am 11. haben wir wieder gestartet, sind wir wieder gestartet und wir haben eigentlich viel trainiert, also nebenher war nicht mehr so viel Platz, aber ich habe gearbeitet, mein Chef macht mir Druck, dass ich arbeiten muss. Ist ja auch der Jan Asmuth, unser Kapitän, ist gleichzeitig mein Kapitän auf dem Feld und mein Chef, wobei es kein klassischer Chef ist, war meine Tätigkeit als Bauleiter.
Ihr spielt in einem Team zusammen, ihr seht euch auf der Arbeit, ihr seht euch vermutlich öfter als mit euren besseren Hälften, oder?
Ja, also ich war euch auf jeden Fall, meine bessere Hälfte spielt in Frankreich, aber ja, wir sehen uns sehr, sehr oft, also wir sind viele Stunden am Tag verbringen wir zusammen, ja. Auch wir haben aber ein sehr, sehr schönes Büro, da fühle ich mich wie daheim und das ist nämlich bei mir daheim, deswegen ist er öfters bei mir quasi daheim.
Was sind deine Aufgaben als Bauleiter?
Wir machen teilweise nur die Handwerker quasi anweisen, Zeitplan, Bauzeitplan, wann, wie die Koordination sein muss. Und wir machen aber auch Ausschreibungen und Vergabe, quasi, dass wir mehrere Firmen anbieten und dann das vergleichen und den Bauherren oder Kunden zeigen, dass sie das Beste, was wir empfehlen, nehmen können.
Als Spieler auf der Position Rückraum Mitte ist man doch eigentlich auch Bauleiter, oder?
Ja, nur sind andere Handwerker. Weil viele aus der Mannschaft dieses Jahr auch einen Großteil Handwerkleistung gebracht haben. Weil wir waren ja, Jan hat selber ein Haus renoviert, aber auch die halbe Mannschaft zum Abreißen da. Und der Julius Emrich, ehemaliger Mitspieler, hat auch sein Haus renoviert, also waren viele Spieler unterwegs, aber ja, grundsätzlich ist es auch, muss man als Mittelmann und als Bauleiter für den guten Ablauf sorgen, quasi.
Ja, ich hatte jetzt eher handballerisch gedacht, dass du am nächsten Spielzug natürlich auch wieder sagen musst, so und so organisieren wir das Ganze jetzt, aber ich wusste nicht, dass so viel bei euch jetzt neben der Platte auch handwerklich passiert.
Ja, also es war wirklich gut, es war gerade in der Zeit, wo wir gar nichts machen konnten. Quasi Juni, Juli. Und da haben schon ein paar auch quasi auf der Baustelle gearbeitet.
Und was würdest du sagen, du mit deinem Fachwissen und deinem Fachblick, wie talentiert sind die Jungs?
Also zum Wände einzureißen, sehr, sehr gut. Da haben wir Team Dahlhaus, der sowas sehr gut beherrscht. Ich glaube, der hat das jahrelang schon gemacht. Und den Hammer hat er auch eigentlich auf dem Feld ganz gut im Griff.
Also man sieht schon bei dem einen oder anderen Parallelen.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn es nicht ums Wende-Einreißen geht, sondern vielleicht ums Aufbauen, Renovieren, Tapezieren, ich weiß es nicht.
Das haben wir wenig gemacht, ja, aber ich kann bei uns fragen. Ich bin, glaube ich, ein ziemlich guter Maurer geworden. Ich habe ein paar Wände hochgemacht, aber nee, es ging bei uns eher darum, Wände einzureißen und so weiter. Das Aufbau haben dann professionelle Leute gemacht.
Wie ist das eigentlich mit Jan gekommen, mit der Zusammenarbeit? War das reiner Zufall? Habt ihr zuerst zusammengearbeitet und dann zusammen gespielt oder war es umgekehrt?
Nee, also wo ich hierher gekommen bin, war er schon auch in der zweiten Mannschaft. Und wir haben quasi in der gleichen Hochschule studiert. Und er hat sich jetzt im Sommer quasi selbstständig gemacht, oder nach dem Sommer. Und er hat mich gefragt, wenn ich mich selbstständig mache, brauche ich auch jemanden, der mich dabei unterstützt. Und das ist quasi genau mein Bereich. Und dann bin ich bei ihm eingestiegen und das ist für mich quasi der perfekte Einstieg in dieser richtige Arbeitswelt, sagen wir mal.
Wenn man sich so rund um die Uhr sieht, hat das eigentlich dann auch Vorteile auf dem Spielfeld? Versteht ihr euch jetzt mittlerweile blind?
Ja, so blind verstehen weiß ich nicht. Wir verstehen uns auf jeden Fall sehr gut. Und ich glaube, das hilft auch bei vielleicht bei Drucksituationen, dass man den Austausch besser herrschen. Jetzt, wenn wir mal höher reden oder lauter sprechen, hat es wirklich keinen Einfluss. Wir streiten nicht, aber es kommen halt immer Situationen, wo man halt ein bisschen eine stressige Situation kommt und ohne Feingefühl redet, sagen wir mal so.
Heimat, haben wir schon gesagt, ist Frankreich. La France ist dein Heimatland, aber ob man es glaubt oder nicht, doch, man hat es schon gehört, du hast teilweise eben schon gesagt, das ist schwierig, so spricht kein totaler Franzose. Wo bist du geboren?
Ich bin in Stuttgart geboren. Und da habe ich auch Familie. Meine Mutter kommt ja aus Stuttgart, und aber eigentlich direkt in Andai aufgewachsen, also meine Heimatstadt. Das ist, wenn man mich fragt, kommst du aus Frankreich, sage ich gerne, ich komme aus Andai, weil es ist für mich, naja, ich fühle mich mehr aus Andai als aus Frankreich.
Wo liegt es in Frankreich?
An der Atlantikküste, der letzte Ort vor Spanien, also Südwesten.
Spricht man da mehr Französisch oder mehr Spanisch?
Nur Französisch. Also es gibt viele Spanier, die auch da wohnen, aber es wird quasi Französisch gesprochen und teilweise auch Baskisch.
Welche Sprachen beherrschst du dann?
Französisch, Deutsch, auch wenn ein paar Fehler auftreten.
Schwäbisch?
Schwäbischer, naja, nicht so, wie meine Oma sich wünschen würde. Ja, Französisch, Spanisch, Deutsch und ein bisschen Englisch.
Wie wächst man direkt am Atlantik auf? Nimm uns mal mit in deine Kindheit.
Ja, am Strand, also es ist wirklich, ich habe es ja gemerkt, wo ich das erste Mal hierher gekommen bin, 2012. Ein Großteil, was mir gefehlt hat, war das Meer. Also dieses, ich bin auch als Kind viel, war ich viel surfen, viel am Strand, und das ist, was hier schon fehlt, oder mir schon fehlt.
Wie kommt man da in die Halle? Warum spielt man da Handball?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir haben es in der Schule gespielt. Immer wieder sehr klassischer Schulsport, auch bei uns. Und ich glaube, es gab mal ein Spiel im Fernseher und dann wollte ich da mal trainieren. Und dann bin ich hingegangen und dort geblieben.
In Andai, direkt vor Ort?
Ja, direkt vor Ort, ja.
Du hast nicht nur jetzt schon in Bietigheim gespielt, sondern es gab schon mal eine erste Station, 2012 bis 2018. Da war das erste Mal Bietigheim. Welche Stationen hattest du vor dieser Zeit? Immer Andai?
Ich habe in Andai gespielt, bis ich 15 war, 15. Und dann bin ich nach Irun. Ein Jahr B-Jugend und zwei Jahre A-Jugend und dann nochmal zwei Jahre in der ersten Mannschaft. Da haben wir zweite Liga gespielt. Und dann bin ich eigentlich nach Deutschland gekommen zum Studieren. Also es war mit dem Handball gar nicht geplant. Ich hatte ein bisschen Handball zur Seite gelegt. Und ich bin in Bietigheim angekommen, im Probetraining mit der zweiten Mannschaft. Und gleich super Jungs in meinem Alter da getroffen und dann bin ich in Bietigheim geblieben und habe in Stuttgart studiert und dann habe ich langsam ein bisschen mit der ersten Mannschaft trainiert und dann, die hatten viel Verletzungspech und ich glaube 2014 im Januar bin ich dann im Kader reingerückt und Ende dieser Saison sind wir aufgestiegen und ich habe da auch einen Vertrag für die erste Mannschaft unterschrieben.
Du hast insgesamt 2 Aufstiege in die Liqui Moly HBL erlebt.
Ja, genau. Also das war 2014, glaube ich, sind wir aufgestiegen. Oder ja, konnte hinkommen. Und 2018, ja, zweimal.
Was war der eindrucksvollste? Was ist für dich das einprägsamste Erlebnis gewesen? Der erste oder der zweite?
Ich glaube, das war die Feier nach dem zweiten Aufstieg. Das war wirklich...
Warum? Was hat die nochmal zum ersten Unterschied?
Ja, beim ersten war ich noch ein bisschen jünger, hatte vielleicht nicht so einen großen Anteil in der Mannschaft. Es war natürlich ein sehr, sehr gutes Erlebnis, aber ich war jetzt vielleicht nur 4 Monate da und konnte es noch nicht so begreifen, was es war. Und beim zweiten war ich schon ein paar Jahre da und dann die ganze Arbeit hat sich quasi ausbezahlt und dementsprechend haben wir es auch gefeiert und es waren wirklich, wirklich sehr gute Erlebnisse. Ja.
Kann man davon etwas berichten?
Soweit ich weiß, gab es nichts Schlimmeres, aber wie man sich vorstellen kann, es waren 3 Tage mit der Mannschaft, dann waren wir noch in Hamburg und Mallorca und das Ganze drumherum, also war eine sehr, sehr schöne Zeit.
Wer war denn das Feierbiest damals in der Mannschaft?
Das ist schwierig zu sagen. Patrick Rentschler auf jeden Fall nicht. Der hat uns ein bisschen früher verlassen. Aber ja, wir waren viele am Start. Valentin Schmidt war ganz gut dabei, glaube ich. Aber die ganzen Jungs eigentlich und auch Leute, die gar nicht zum Team gehören, waren auch dabei. Es waren wirklich witzige Tage. Ja. Und Robin Haller darf man natürlich nicht vergessen. War immer für gute Partys dabei.
Ist Paco Barth ein Feierbiest?
Ich hatte meine Zeiten, wo es öfters zum Feiern war. Mittlerweile bin ich auch nicht mehr der Jüngste und gerade sowieso. Aber ich kann deswegen, ich mache das nicht so, vielleicht nicht so oft, aber wenn guten Grund da ist, dann ja. Und ich glaube, ich freue mich, wenn die Pandemie vorbei ist, dass wir wieder alle mal wieder feiern können.
Um aufzusteigen, muss man sehr, sehr viel Arbeit investieren, auf und neben der Platte. Dazu hast du noch studiert. Wie hast du diese Balance hinbekommen?
Ja, also ich hatte es war Hartmut Trainer damals, wir haben uns sehr gut darüber geeinigt. Also wenn ich Vorlesungen hatte, wir hatten morgens Krafttraining, dann bin ich halt zur Vorlesung gegangen und das Krafttraining dann später nachgeholt. Das war ja immer mit der Prüfungszeit ein bisschen schwieriger, weil das war ja direkt während der Vorbereitung, aber man kriegt es schon hin. Ja, also es war teilweise stressig, aber auch eine gute Zeit, ja.
Was hast du studiert?
Ich habe Bauingenieur studiert.
War für dich in Frankreich immer klar, zum Studieren geht es dann nach Deutschland?
Nee, gar nicht. Das war so eine späte Entscheidung. Es gibt bei mir in der Nähe eine Schule und da wurde ich nicht, oder eine Hochschule, da wurde ich nicht angenommen. Dann hätte ich woanders in Frankreich gehen müssen und da habe ich gedacht, ich will mal was anderes erleben. Und dann ging es dann in Stuttgart, wo ich auch Familie hatte, dann ging es da weiter. Und eigentlich wollte ich nur ein Jahr bleiben und dann wieder schauen und es hat mir hier schon gefallen und dementsprechend habe ich mein Studium zu Ende gebracht und mein Plan war ja, danach wieder zurückzugehen und das habe ich auch gemacht. 2018 bin ich mit meinem Master fertig geworden und war wieder 2 Jahre in der Heimat und jetzt wieder in Bietigheim, also ein Hin und Her quasi.
Das heißt, du bist 2018 zurück nach Hendaye, weil dein Studium fertig war?
Ja.
Obwohl ihr gerade wieder aufgestiegen seid in die erste Liga und du die Chance gehabt hättest, wieder in der ersten Bundesliga zu spielen?
Ja, also wir haben, die Verträge machen sich natürlich früher und ich hatte schon im Dezember mich entschieden, nach Frankreich zu gehen, so nach Hause. Und ich hatte da auch mit Irun wieder einen Vertrag unterschrieben.
Bidasoa Irun.
Genau.
So hieß der Verein, zu dem du dann gegangen bist. Ich habe das nochmal nachgeschaut auf Google Maps. Das ist sehr dicht dran an Ondai.
Ja, also es liegt nur ein Fluss und eine Grenze dazwischen.
Das heißt, du konntest quasi in Ondai leben und drüben hinter der Grenze spielen.
Genau, so war das.
Und auch da warst du, sagen wir mal, nicht unerfolgreich. Gleich im ersten Jahr spanischer Vizemeister. Dann wurden die Fans aufgerufen, den besten Verteidiger der spanischen Liga zu wählen. Da standst du auch zur Wahl. Im zweiten Jahr Champions League erreicht. Das war doch eine ganz schöne Entwicklung, oder? Von der zweiten HBL als Aufsteiger mal direkt so zum ersten Verfolger des FC Barcelona.
Ja, also es war wirklich, wir waren im ersten Jahr sehr, wir haben sehr solide gespielt, auch eine sehr, sehr dichte Mannschaft mit gute Spieler und ja, also Platz Nummer 2 hinter Barcelona war ja natürlich super schön. Ich glaube, wir haben uns ein Spiel vor Ende den zweiten Platz gesichert und dann hat den Verein eine Wildcard für Champions League beantragt und im Sommer haben wir dann die Wildcard bekommen und es war wirklich also auch ein Highlight meiner Karriere, wo ich das erfahren habe. Und dann das Jahr drauf auch die Champions League, das ist natürlich was also als Handballer ein super, super Erlebnis. Und wir waren auch relativ erfolgreich. Wir haben ja diese Gruppenphase gewonnen und dann im Achtelfinal quasi sind wir ausgestiegen. Ich hatte aber da schon Schulterprobleme, das heißt, ein paar Spiele habe ich gar nicht gemacht, bevor ich dann mich komplett raus war. Im Dezember wurde ich operiert quasi.
Ich kann mir vorstellen, von Spielen in der zweiten HBL, so gerne ich sie schaue, zur Champions League, das ist eine große Umstellung.
Ja, es war auch eine große Umstellung, allein die Reisen, also hier Flieger, dahin, dann 5 Stunden Bus, dann nochmal hinfliegen und das Internationale, also mal was anderes sehen, andere Städte, also und es ist irgendwie was anderes und das ist sehr, sehr, sehr schön und das werde ich nie vergessen. Auch bei uns in der Halle war Bombenstimmung, immer volle Halle gegen Mannschaften wie FC Porto oder so Siege, die nicht FC Porto, Sporting Lissabon, Entschuldigung, wo wirklich Champions League war, also so habe ich es mir vorgestellt, wenn man sagt, man spielt Champions League.
Und handballerisch? Gab es irgendwann den Augenblick, wo du gedacht hast, das ist schon Wahnsinn, das Tempo, was hier gerade gegangen wird, oder wurdet ihr so rangeführt, dass das sehr gut geklappt hat?
Nee, also das hat, wir wurden schon so vorangeführt, dass es klappt. Wir haben auch ein langsamerer Handball gespielt, was man sonst so sieht auf Europaebene. Und es hat vielleicht die gegnerische Mannschaft gestört, wo wir haben sehr strukturiert, sehr diszipliniert gespielt und dementsprechend hat auch gut funktioniert. Ja.
Wenn du jetzt auf diese Zeit in Europa zurückblickst, was hast du handballerisch gelernt? Was wendest du vielleicht heute noch an?
So handballerisch, glaube ich, man stellt sich halt immer vor, es sind viel stärkere Gegner, individuell auch. Und ich glaube, da muss die Mannschaft noch stärker zusammenrücken. Und ich glaube, das macht sehr viel aus bei der Handball, wie eine Mannschaft zusammenhält auf dem Feld. Und das, glaube ich, nehme ich mit, weil wir hatten Spiele, wo man sagt, die gegnerische Mannschaft ist viel besser als wir. Und trotzdem durch diese homogene Mannschaft haben wir es geschafft.
Spielst du lieber Angriff oder Abwehr? Was gefällt dir besser?
Ich mag beides, aber es natürlich Angriff zu spielen hat auch mal einen Tick mehr Spaß, ja. So ein Versuchen, was aufzubauen und dann so erfolgreich, dass die Mannschaft erfolgreich wird. Wobei Abwehr mag ich auch sehr. Ich mache das vorwiegend seit Jahren und das macht mir auch sehr viel Spaß. Vor allem, wenn es gut läuft und man hat das Gefühl, der Gegner stockt ein bisschen und dieses Gefühl fühlt sich auch sehr gut an.
Apropos Gefühl, du warst dann ja wieder zu Hause. Du hattest dich in Bietigheim natürlich auch eingelebt, jetzt warst du aber quasi dann wieder wirklich zu Hause. Wie war diese Zeit für dich? War das sehr wichtig, sehr bedeutsam, dass du diesen Schritt nochmal gegangen bist im Nachhinein?
Ja, es war wirklich wichtig. Ich habe auch wieder mit der Familie natürlich mehr Kontakt, mit meinen Kumpels, die ich seit Jahren kenne, und die Zeit in Bietigheim eben zwischen Studium und Handball waren die freien Wochen oder freien Wochenende nicht so da, und wirklich, es war eine sehr schöne Zeit, auch erholsame, weil ich war daheim, und wie jeder weiß, daheim ist daheim, und ja, das hat wirklich gut getan.
Als du in Bietigheim warst, hast du den Atlantik vermisst. Gab es jetzt umgekehrt dann eigentlich etwas, was du vielleicht an Bietigheim vermisst hast?
Ich glaube, in Bietigheim habe ich Menschen vermisst, mehr als jetzt Landschaft oder so. Ich habe wirklich hier sehr gute Freunde, und das Ganze passt auch schon in Bietigheim. Also der Verein mag ich sehr. Ich war ja auch 6 Jahre hier. Ich kenne die Leute, und also die Menschen, ja, haben mir gefehlt.
Dann ging es zurück nach Bietigheim. Seit dieser Saison bist du wieder da. Warum?
Ja, erstens finde ich das Handball attraktiver in Deutschland. Wir haben in Spanien, wie gesagt, ein langsamer Handball gespielt, und ich bin eigentlich richtig Handballer geworden hier in Bietigheim, und dieses schnelle Spiel, schnelle Umschaltspiel, die Geschwindigkeit hat mir ein bisschen gefehlt. Und die Ansicht, mal erste Liga zu spielen mit Bietigheim, war auch ein Grund, zurückzukommen. Ich habe Lust, mit Bietigheim wieder erste Liga zu spielen.
Diesmal würdest du auch bleiben sozusagen und den Schritt mitgehen?
Ja, sowas weiß man nie, weil, wie gesagt, die Verträge machen sich davor. Aber ich hoffe sehr, dass ich noch mit Bietigheim aufsteigen kann und nochmal die Chance in der ersten Liga den Platz zu verteidigen, ja.
Was ist das Besondere an der SG in Bietigheim? Was macht den Verein aus bei euch?
Ich glaube, das ist eine Mischung zwischen Professionalität und familiärer Verein. Also, und ich kenne die Jungs auch, wir kennen uns seit ein paar Jahren, und ich glaube, das macht uns aus, dass wir quasi eine gute Mannschaft, eine gute Truppe, Freunde sind, aber gleichzeitig auch auf Performance wollen. Das ist, was, ich glaube, die SG ausmacht.
Wie schafft man es da, also wenn ich das auch raushöre, wie familiär du das beschreibst, wie schafft man das in Corona-Zeiten, den Kontakt da zu den Fans auch ja aufrecht zu erhalten? Gelingt das überhaupt?
Sehr, sehr schwierig. Also wir hatten mal, Fans haben uns was quasi Überraschungsvideo gemacht, haben wir mal im Bus angeschaut vorm Spiel. Das war wirklich sehr schön, also auch mit unserer Familie drin. Also das hat, ich glaube, viele gerührt. Das war auch es war wirklich sehr schön von den Leuten. Aber sonst ist es schwierig, ja. Man trifft mal wieder jemanden in der Stadt oder so, aber sonst ist schwierig, den Kontakt mit den Fans zu halten, leider.
Brauchst du diesen Push von den Tribünen? Also fällt es dir jetzt schwerer, auf dem Feld Emotionen zu zeigen, oder kann man das ausblenden?
Man versucht es auszublenden. Wenn man spielt, ist man sowieso quasi im Spiel fokussiert, aber natürlich fehlt es. Also es ist was anderes, in eine stimmungsvolle Halle zu spielen, als in eine leere Halle zu spielen. Die Fans haben einen großen Anteil an unserem Sport, und das macht es auch aus. Und ja, also es fehlt auf jeden Fall. Ich freue mich schon, wenn wir wieder vor Zuschauer spielen können.
Ich habe vor ein paar Tagen mit den beiden Schiedsrichtern aus der zweiten HBL, Klinke und Klinke, gesprochen. Die haben mir gesagt, was ihnen aufgefallen ist, jetzt dadurch, dass die Zuschauer fehlen, sind einige Spieler ein bisschen ruhiger, im Sinne von, sie müssen sich nach einer Schiedsrichterentscheidung vielleicht nicht mehr so aufregen, es kommt nichts mehr von den Rängen, sie müssen in dem Sinne keine Show mehr machen. Kannst du das bestätigen? Das fand ich total spannend, dass sie das so erzählt haben, dass die Gespräche mit den Unparteiischen eigentlich komplett ruhiger jetzt ablaufen.
Ja, ich finde es auch, also es mag sein, dass eben diese Emotionen halt mehr auffallen, wenn nicht so viel im Hintergrund los ist, und das lassen sich die Schiedsrichter nicht gefallen, das finde ich auch richtig, und vielleicht kann man es so behalten. Ich finde sowieso, Schiedsrichter die härteste Position beim Handball. Und wenn man da ruhiger, natürlich wird immer Emotionen da sein und das ist normal. Aber wenn die Schiedsrichter Entscheidung mehr respektieren wollen, dann ist vielleicht, was wir als Handballwelt mitnehmen können nach dieser Pandemie.
Könntest du dir vorstellen, Schiedsrichter zu sein in einem anderen Leben?
Nein, könnte ich nicht. Das ist quasi jedes Wochenende. Man sieht es ja, ich glaube, im Fußball noch extremer, ist niemand zufrieden mit was man macht. Natürlich machen Schiedsrichter Fehler, wie wir Spieler machen auch Fehler. Und diese Arbeit würde ich sehr ungern machen. Da muss man sehr stark sein.
Wie würdest du dich beschreiben im Umgang jetzt mit den Schiedsrichtern? Bist du ein Heißblüter oder kannst du das zurückfahren?
Nee, ich versuche einen kalten Kopf zu behalten, auch mit den Schiedsrichtern auszutauschen, versuchen zu verstehen, was die Entscheidung war und warum, auch mit denen zu reden während des Spiels, aber relativ ruhig.
Gabst du dich schon mal eine sehr harte Strafe? Wurdest du schon mal mit Rot vom Feld verwiesen?
Ja, ich wurde schon mal mit Rot, ja, so zwei, dreimal meine Karriere, aber einmal direkt rot und sonst dreimal 2 Minuten, glaube
Was
ich.
war beim Direktrot los?
Das war noch in der A-Jugend. Da gab es die Regel in den letzten 30 Sekunden rote Karte und 7 Meter nicht mehr. Und dann haben wir mit 1 geführt, da waren noch 5 Sekunden oder 7 übrig. Und dann habe ich beim Anspiel den Ball quasi weggeschlagen und rote Karte und dann waren nur noch 5 Sekunden übrig. Heutzutage wäre es nicht mehr möglich, weil das wäre 7 Meter, aber ja, das war die direkte rote Karte.
Heutzutage muss man Dänemark gegen Ägypten als Lehrvideo wahrscheinlich auflegen, um zu schauen, was man in den 30 Sekunden vorm Ende noch darf oder nicht.
Ja, es ist sehr überraschend, dass auf so einem Niveau solche Fehler gemacht. Ich meine, das Viertelfinal der Weltmeisterschaft, da sind auch die Emotionen sehr hoch und vielleicht wird nicht so nachgedacht in dem Moment, wo bei so einem spannenden Spiel nach 70 Minuten quasi. Also. Aber ja, das Lehrvideo könnte sehr, sehr gut sein.
Apropos Lehrvideo, was wäre denn ein Lehrvideo von Paco Bart? Also an welches Spiel erinnerst du dich am liebsten? Wo warst du am besten aus deiner Sicht? Dein größtes Spiel deiner Karriere, was man mal deinen Enkeln später zeigen muss?
Das ist eine sehr gute Frage. Also es gab in Iron das erste Jahr das Spiel, wo wir uns quasi den zweiten Platz gesichert haben. Da habe ich sehr gut gespielt, glaube ich. Auch vorne sehr erfolgreich. Und in dem Jahr, wo wir abgestiegen sind mit Bietigheim, ist quasi mein erster richtiges Spiel. War gegen Hamm daheim. Da hatten wir viele Niederlage, sind wir auch sehr, sehr schlecht gestartet. Und es war gegen Hamm in der MHP Arena. Da war ich sehr erfolgreich und hat quasi so einen Tag, wo alles klappt. Und das hatte ich da.
Das haben wir ja vorhin in dem Schnelldurchgang deiner Karriere so ein bisschen ausgeklammert. Wir haben von zwei Aufstiegen gesprochen in die erste Liga. Bedeutet natürlich auch, dass da mal ein Abstieg irgendwann dazwischen kommt. Wie sehr hat dich diese Zeit geprägt? Beeinflusst die dich in irgendeiner Art und Weise?
Ja, das ist wirklich komisch, wenn man von quasi eine Saison kommt, wo man alles gewinnt und ganz vorne dabei ist und das Jahr danach dann Niederlage nach Niederlage. Diese Saison habe ich mich leider schon an der Schulter damals früh verletzt im September. Das heißt, ich bin am Ende der Saison eingestiegen, wo schon quasi alles entschieden wurde. Aber die Zeit, wo ich gespielt habe ich versucht, viel zu genießen und viel zu lernen. Da war ich noch 21, glaube ich. Aber ja, es prägt schon einer, wenn man quasi jedes Wochenende verliert.
Was muss denn passieren, damit Bietigheim nicht wieder immer auf- und absteigt, dass man so dieses Fahrstuhlgespenst mal los wird, sozusagen, dass da, wenn ihr schon Richtung erste Liga schaut, dass sich da das Ganze etablieren lässt?
Ja, das ist natürlich immer schwierig zu sagen. Man sieht die Mannschaften, die von der zweiten Liga hochkommen, sich immer schwer tun, da sich zu etablieren. Und, aber andererseits sieht man, die SG ist vor 2 Jahre abgestiegen und es hat sich wirklich am letzten Spieltag entschieden. Also es ist alles möglich und wirklich, man muss halt quasi jedes Spiel voll dabei sein, auch konzentriert mit Wille und am Endeffekt ist die Kampfleistung da sehr wichtig.
Und zeigt auf der anderen Seite auch wenn jetzt gerade Corona ist, wie schwer das eigentlich ist, dann wieder den Weg aus der zweiten HBL zurück in die Liquimoli HBL zu schaffen und zu wagen.
Ja, also wirklich die zweite Liga hier in Deutschland ist eine verrückte Liga, wie gesagt, sehr, sehr homogene Gegner. Du kannst überall verlieren, du kannst überall gewinnen und da musst du halt den Fokus wirklich über das ganze Jahr behalten, weil wenn du denkst, es ist ein einfacher Gegner und es ist ein schwieriger Gegner, da kommst du nicht weit. Ich glaube, es gibt nur schwierige Gegner. Gutes Beispiel ist Fürstenfeldbruck. Wir stehen ganz unten, sind aufgestiegen, aber wie gesagt, die haben viele Spiele mit nur ein Tor verloren und es zeigt, dass jede Mannschaft sehr, sehr gefährlich ist.
Das liegt auch daran, dass einfach sehr, sehr coole und starke Typen in dieser Liga herumlaufen. Einer war hier neulich schon zu Gast, Konstantin Mardert, Torhüter vom TV Emstetten. Der hat mir eine Frage geschickt.
Darf ich raten?
Na klar.
Ob ich sein Hemd noch habe?
Ja. Frag ihn mal bitte, ob er immer noch mein Hawaii-Hemd hat.
Es war nicht mehr brauchbar. Also es war wirklich ein schönes Hemd. Und den haben wir auf Mallorca quasi Trikottausch gemacht. Und den habe ich nicht mehr, da war nicht mehr so, nach den 3 Tagen Mallorca war nicht mehr im Zustand, dass ich im Koffer einpacken konnte. Leider, aber wirklich gute Qualität und sehr schön.
Da habt ihr es also krachen lassen im Hawaii-Hemd?
Ja, also ich hatte dann sein Hawaii-Hemd, er hatte keinen mehr, aber ja, es war sehr witzig und auch, aber ja, es war witzige Zeit, ja.
Eine sehr spannende Frage, die ich aber auch noch reinbekommen habe, ist folgende. Wo lebt es sich eigentlich am besten? Deutschland, Spanien oder Frankreich?
Also ich sage, bei mir daheim lebt sich am besten. Also zwischen Berge und Meer ist wirklich ein Ort zu leben. Also die Region ist wirklich sehr, sehr schön, ja. Aber hier lebt sich auch nicht schlecht. Also das möchte ich nicht sagen, aber daheim am Strand und bei den Bergen und es ist auch, woher ich komme, fühle ich mich am wohlsten.
Als Bauleiter musst du schauen, wie können wir was bauen, wie können wir was organisieren und auch logischerweise so, dass es am besten ist. Was kann man besser machen? Daher kommen wir zu unserer Rubrik Handball verbessern. Viele haben hier über Regeln gesprochen, die sie vielleicht abschaffen wollen. Oder neue Regeln wurden dazu erfunden. Hier in diesem Podcast geht alles. Wie würdest du den Handball verbessern wollen?
Ich weiß, dieses Thema mit siebter Feldspieler ist immer wieder ein großes Thema. Ich finde es ein guter Mittel, mal was anderes zu sehen im Handball. Und ja, wir haben es jetzt am Wochenende, Mittwoch gegen Fürstenfeldbruck auch angewendet. Ich finde es eine sehr gute Lösung. Vielleicht, wenn man es als Zuschauer jedes Spiel sieht, macht das Spiel vielleicht ein bisschen langsamer. Aber ich finde es eine gute Lösung, dass man teilweise einsetzen kann, wenn es jetzt vielleicht jede Mannschaft jedes Spiel 60 Minuten spielt. Ist vielleicht ein bisschen zäh, aber finde ich trotzdem eine gute Lösung. Und mit dem Buzzerbeater, weil dieses Zeitspiel haben die jetzt mit 6 Pässe quasi versucht zu reformieren. Das ist natürlich aber immer relativ, wenn das Zeitspiel kommt. Also vielleicht könnte ein Buzzerbeater ein bisschen mehr Spektakel im Handball bringen, wobei ich glaube, das ist nicht, was gerade fehlt beim Handball. Also da ist immer, haben wir gerade bei dieser WM gesehen, immer was los.
Sagt Paco Barth, der jetzt mit uns zum Abschluss dieses Podcasts noch auf die kommende Woche und auf den 17. Spieltag vorschaut. Bevor der 17. Spieltag am kommenden Wochenende stattfindet, gibt's ein Nachholspiel für euch. Du hast es vorhin schon kurz angeschnitten. Ihr spielt gegen die HSG Konstanz. Das ist erst einmal ein Derby. Dementsprechend könnte man eigentlich in normalen Zeiten von voller Halle ausgehen. Haben wir leider nicht. Wird's trotzdem ein besonderes Spiel?
Ja, ich glaube, es ist ein besonderes Spiel. Es ist sehr schade, dass eben keine Leute in der Halle kommen, weil da wären sicherlich auch Konstanzer Fans angereist und es wäre für unsere Bietigheimer Fans auch ein schönes Erlebnis. Aber für uns gilt jetzt, die 2 Punkte zu holen und versuchen, da unsere Leistung wieder zu bringen. Und daheim eben waren wir die letzten Spiele eigentlich souverän oder haben solide gespielt und das zählt jetzt zu wiederholen. Wir wissen, Konstanz hat auch sehr gute individuelle Spieler, spielt ein sehr eingespieltes Handball und da muss man uns zu 100% konzentrieren und da sein, um da zu gewinnen.
Konstanz hat zuletzt auch gute Spiele absolviert, gute Testspiele gegen Balingen, gegen Stuttgart. Wie sieht euer Matchplan aus? Wie wollt ihr spielen? Wie sieht eigentlich der Matchplan allgemein aus? Was möchte Bietigheim an guten Tagen für einen Handball zeigen?
Ja, ich glaube, es war grundsätzlich, wir sind im Angriff ein bisschen gestockt, haben nicht wirklich den Spielfluss bekommen, was wir uns wünschen, was wir teilweise auch im Training sehr gut machen. Und in der Abwehr wollen wir stehen, wie wir eigentlich relativ gut gestanden sind in viele Spiele bisher. Und dabei unsere Torhüter zu helfen. Ich glaube, wenn unsere Abwehr gut steht, haben wir wirklich ein super Duo im Tor und das zählt jetzt zu fokussieren.
Mit einem Sieg bestätigt ihr euren Aufwärtstrend? Was wäre bei einer Niederlage? Wäre das ein sehr herber Rückschlag jetzt nochmal?
Sehr herber Rückschlag weiß ich nicht. Also wir denken, wir versuchen nicht über die Niederlage zu denken, aber wir wollten wirklich dieses positive Flow aufbauen und jetzt 2 Spiele in Folge gewinnen. Dann geht es nach Eisenach, da wird es auch nicht einfach. Also da versuchen wir jetzt quasi alle Punkte mitzunehmen.
Was ist denn noch drin für euch in dieser Saison?
Es ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, wir haben bisher nicht gut gespielt oder teilweise gut und wir wollen jetzt uns quasi, wir wollen regulärer spielen, ein bisschen Konstanz reinbringen und ja, so viele Punkte und dann werden wir am Ende der Saison im Juni dann schauen, was noch geht oder was nicht geht, aber es zählt jetzt Punkte zu sammeln und besser Handball zu spielen.
Wer wird aufsteigen?
Man weiß nie, was passieren kann. Also den Ziel jetzt zu haben, wäre ein bisschen verrückt, aber wie gesagt, es sind noch viele Spiele zu absolvieren, aber gerade müssen wir uns auf uns konzentrieren und dass wir wieder unser Handball spielen und das muss ich jetzt aufbauen und dann werden wir sehen, wenn wir jetzt überragend spielen, das haben wir letztes Jahr bei Bietigheim schon gesehen, die waren ganz unten, haben sich wieder hochgearbeitet, also es ist alles möglich, aber es zählt jetzt, Punkte mitzunehmen.
Es kann alles passieren. Das gilt auch für den 17. Spieltag am kommenden Wochenende. Wir machen das wie schon im letzten Jahr. Ich lese die Begegnungen vor und du sagst mir, wer gewinnt oder ob es unentschieden ausgeht.
Ja.
Gummersbach spielt Freitagabend gegen den EHV Aue.
Gummersbach.
Auch Freitagabend Hamburg gegen Elbflorenz Dresden. Also beide, die da vorne in der Tabelle stehen, sind Freitagabend im Einsatz.
Hamburg.
Dann sehr viele Spiele am Samstag. Emstetten gegen Hüttenberg.
Unentschieden.
Wilhelmshaven gegen Konstanz.
Wilhelmshaven.
Dann haben wir Fürstenfeldbruck gegen den VfL Lübeck-Schwartau.
Lübeck.
Bietigheim spielt in Eisenach. Ich ahne deine Antwort.
Bietigheim.
Dann gibt es noch 2 Partien am Sonntag. Dessau spielt gegen Lübbecke.
Dessau daheim.
Und Rimper hat Dormagen zu Gast.
Rimper.
Alle Spiele seht ihr natürlich live auf Sportdeutschland TV. Das sind die Tipps von dir. Euer Spiel in Eisenach, auch nicht leicht. Ähnliche Tabellensituation, oder?
Ja, also in Eisenach, es war immer schwierig zu spielen. Jetzt haben die keine Fans. Die haben wirklich eine sehr gute Fankultur dort. Und wir wollen aber, Ich glaube, das wird auch Hannes, unser Trainer, am Herzen liegt, dass wir in Eisenach gewinnen, wo er lange Zeit gespielt hat.
Also auch da wieder ein sehr besonderes Spiel. Ich wünsche euch alles Gute, ich wünsche dir alles Gute, vor allem Gesundheit. Bleib gesund, pass auf dich auf.
Vielen Dank, ich wünsche dir auch gesund zu bleiben und grundsätzlich alle suchen, da gut durchzukommen und gesund zu bleiben und vorsichtig sich an den Maßnahmen zu halten.
Was heißt Gesundheit auf Französisch?
Santé.
Santé, stimmt, ja. Je te souhaite une bonne santé.
Merci beaucoup.
Und das gilt natürlich auch für euch. Wir sind nächste Woche wieder für euch da, am Montag dann wieder mit einer neuen Folge auf eure Ohren. Bis dahin, guckt auf die Kanäle in den sozialen Medien. Lasst gerne ein Abo da, sagt uns, wie ihr es findet. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Danke, Paco.
Vielen Dank an dir.
Bis nächste Woche. Ciao.